Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Und ich sehe einen feiernden Daniel Hör mir gegenüber. Daniel, was gibt's denn zu feiern?
Ja, ich freue mich auf das, was heute kommt. Möglicherweise wissen wir schon, was kommt, weil wir das Intro möglicherweise als letztes aufgezeichnet haben. Und möglicherweise fand ich das ganz gut, was jetzt als nächstes zu hören kommt. War das richtig ausgedrückt irgendwie?
Auf jeden Fall war es total kompliziert, aber so kompliziert geht es auf keinen Fall weiter in dieser Folge. Es ist nämlich recht simpel. Wir sind nämlich jetzt bei Do-or-Die-Spielen langsam mal angekommen, nämlich in den Playoffs der Volleyball-Bundesliga. Das ist natürlich zum einen ein Thema, aber ihr wisst ja, bei uns stehen die Stars des Sports im Vordergrund und das ist auch in dieser Folge so, sodass wir auch wieder ein bisschen Platz freischaufeln müssen auf den Podcast-Dealern dieser Welt, damit wir ein bisschen mehr Platz für den Volley Talk diese Woche bekommen. Daniel hat es ja gerade schon probiert auszudrücken. Das Interview haben wir bereits geführt. Es ist episch geworden und es ist episch geworden mit einer Legende.
Genau so ist es.
Björn-André von den SWD Power Volleys aus Düren oder von wo ihr ihn sonst noch kennt, weil er ist ungefähr schon seit, ich weiß nicht, 30 Jahren
gefühlt
in der Volleyball-Welt unterwegs. Er hat super viel erlebt und darüber wollen wir zum einen mit ihm sprechen, über die Entwicklung von Düren, die jetzt dann in den Playoffs dann auf Berlin treffen werden, in den Halbfinals. Super spannende Serie dann da auch, mit dem Vorteil für Düren, die als Zweiter der Hauptrunde in diese Partien reingehen. Also das wird richtig spannend und ja, letztendlich muss man ja sagen, man möchte ihn sich auch gar nicht wegdenken aus der Volleyball-Bundesliga.
Nee, definitiv nicht. Darf ruhig noch ein bisschen so bleiben. Er hat auch schon angedeutet, dass er durchaus auch sich vorstellen kann, noch das ein oder andere Jahr dran zu hängen. Aber das war auch das Einzige, was ich vorwegnehmen möchte. Ich will auch gar nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt,
gut,
verschwenden.
Gut, okay, alles klar. Liebe Zuhörer.
Genau, alt geworden, jung geblieben.
Hier ist das Interview. Auf Social Media ging das Bild rum. Jochen Schöps und Björn-André nach dem Playoff-Viertelfinale zusammen auf dem Boden mit dem Hashtag Legends. Und diese Legende, die begrüßen wir jetzt im Volley Talk. Hallo Björn-André.
Hallo.
Da stand drunter, wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir sie Legenden nennen dürfen. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich hoffe, das war in Ordnung.
Ja, na gut. Legenden hat ja immer ein bisschen was damit zu tun, dass es irgendwie eigentlich schon vorbei wäre. Noch sind wir ja beide relativ aktiv, aber ist halt trotzdem, also man freut sich auch drüber, dass es so gewertschätzt wird. Und ich glaube, dass Jochen und ich da, dass wir da beide kein Problem mit hatten.
Sehr gut.
Sehr gut. Ja, dann lass uns doch direkt mal jetzt ins Sportliche auch reinspringen. Ich habe es angesprochen, das Bild ist entstanden nach dem Playoff-Viertelfinale. Düren hat sich da souverän durchgesetzt und steht also im Playoff-Halbfinale. Gestern am Dienstagabend haben die BR Volleys dann auch klar gemacht. Wie optimistisch ist man denn in Düren, dass dieses Jahr das Finale drin ist? Ich meine, immerhin Zweiter der Hauptrunde, also stand man ja schon mal vor Berlin.
Ja, also ich glaube, dass alle wissen oder alle auch gemerkt haben, dass die Hauptrunde und die Playoffs sind zwei verschiedene Schuhe. Ne? Also das ist ja wie, Frankfurt ist jetzt auch Pokalsieger gewesen und man kann das eine nicht immer gleich mit dem anderen vergleichen. Berlin ist jetzt in den Playoffs, glaube ich, da angekommen, wo sie die ganze Zeit hin wollten. Die sind alle wieder dabei, alle sind fit. Ich habe das Spiel gesehen. Die performen, die haben Lust, die haben Bock. Und ich glaube nicht, dass sie zu vergleichen sind mit der Hin- oder Rückrunde in der Bundesliga. Wir müssen uns ein bisschen mehr auf uns konzentrieren. Ich glaube, wir haben eine gute Saison. Wir haben in der Liga gut abgeliefert und jetzt auch gegen Frankfurt gut performt. Wir haben eigentlich alle Spieler spielbereit. Das heißt, also alle hatten auch wirklich ihre Spielanteile. Wir haben viel rotiert, haben allen die Möglichkeit gegeben, reinzufinden. Und ich glaube, dass also mehr als so, wie wir jetzt sind und bereit, wie wir jetzt sind, können wir nicht sein. Und da entscheidet dann, denke ich, so ein bisschen die Tagesform der jeweiligen Mannschaften, wer dann am Ende bei rausgeht.
Du sagst schon Tagesform. Worauf kommt es denn aus rein sportlicher Sicht denn an? Was muss denn alles stimmen gegen Berlin, damit man da dann sportlich eine Chance hat? Vorausgesetzt, die spielen auf ihrem Top-Niveau.
Also klar ist es schon mal für uns relativ gut, dass wir zu Hause anfangen können. Der Heimvorteil macht sich dann schon bemerkbar, denke ich. Weil die Spiele in Düren schon immer relativ eng waren. Gegen Berlin gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ne? Du musst, wenn du Berlin es nicht schaffst, mit dem Aufschlag unter Druck zu setzen, dann hast du eigentlich so gut wie keine Chance. Weil sie einfach so variabel aufgestellt sind, die auf der Mitte mit dem Granke, mit Patch, Die haben zwei gute Außen. Also du kannst, wenn du die spielen lässt und den Dankebälle rübergibst, dann kannst du eigentlich auch aufhören zu spielen, weil dann müsstest du selber auch einen perfekten Sideout hinlegen und dafür sind sie auch zu gut und machen auch selber zu viel Druck im Aufschlag. Also ich glaube, das Spiel fängt an mit dem Aufschlag. Wenn du da schaffst, die Berliner ein bisschen ins Straucheln zu bringen, dass sie aus Notsituationen spielen müssen, dann kann man sie haben über Blockabwehr. Und selber muss man halt seinen Sideout halten. Das ist halt jetzt nicht nur gegen Berlin der Fall, das musst du einfach gegen alle tun. Und wer den besser hält, hat halt ganz gute Chancen zu gewinnen. Und wer dann ab und zu noch einen Ass raushaut, der führt dann halt auch mal mit ein, zwei Punkten. Aber ja, es gibt halt nicht den Schlüssel, wie man sagt, damit schlägt man sie. Man muss halt wirklich gut performen. Und da sind dann manchmal Kleinigkeiten ausschlaggebend. Aber ich denke, dass der Aufschlag an sich eine große Aufmerksamkeit von beiden Mannschaften bekommen wird.
Ihr geht ja auch mit Selbstbewusstsein in die ganze Sache rein. Ich meine, wir haben es ja gerade angesprochen. Ihr standet vor ihnen, ihr habt erstmal den Heimvorteil. Ihr hättet auch in einem entscheidenden Spiel dann den Heimvorteil. Björn, wir wollen aber mal ein bisschen auch auf dich kommen. Wir mischen jetzt mal so ein bisschen durch. Ich bin mal so frei und behaupte, dass ich gelesen habe, dass dieses Jahr ein runder Geburtstag bei dir auch ansteht. Gibt es da dann, wenn man so Zahlen dann tatsächlich mal auf dem Papier sieht, dann auch ernsthafte Gedanken über ein Karriereende? Oder wir haben ja im Vorgespräch gerade, hast du schon kurz gesagt, ich bin vielleicht alt, aber ich fühle mich noch jung.
Die Zahl spielt für mich gar keine Rolle. Also das ist eine Sache, die, ich weiß nicht, ob ich jetzt so 40 werde oder so. Das hört sich für mich selber auch echt alt an, muss ich sagen. Aber es ist halt wirklich, wie man halt einfach auch lebt. Ne? Und klar kommen immer mal wieder Gedanken, irgendwie, ja, das kannst du jetzt ja keine 5-6 Jahre mehr machen, ne? Rein theoretisch. Aber vielleicht aber auch doch. Also das sind halt immer so, man kann sich nicht beantworten. Und es macht halt wirklich viel Spaß. Wir haben hier eine Megatruppe zusammen, die halt auch mir sehr viel Spaß macht. Und ja, solange das irgendwie noch leistungsmäßig und körperlich vertretbar ist für mich, denke ich immer, warum soll ich drüber nachdenken? Ne? Also ich fühle mich da auch privilegiert, dass es halt noch geht. Also ich kenne halt auch viele, die hatten die Wahl gar nicht, weil sie halt vorher vielleicht auch kaputt waren oder es nicht mehr geklappt hat. Und ich bin ja auch froh, dass es in dem Alter noch so, sagen wir mal, performen kann und helfen kann, dass sie mich halt auch noch wollen und sagen, ja, hier Björn, probieren wir zu verlängern, weil der tut der Mannschaft vielleicht auch gut oder kann seinen Beitrag dazugeben. Und das sind ja Sachen, die, warum sollte man dann sagen, so auch, ich höre auf. Also immer wenn ich mich mit Spielern unterhalte, die so ein bisschen in meinem Alter sind, jetzt auch Jochen zum Beispiel, stellt man aber fest, wie schön es eigentlich ist. Und man muss sagen, man fängt ja mit Volleyball irgendwie an, nur aus Spaß. Also man muss ja wirklich sagen, die ersten Jahre sind ja reines Vergnügen, dass man da ein bisschen mit ein paar Jungs Volleyball spielen darf. Dann wird man Profi. Dann kommt die Zeit, wo es dann wirklich auch Arbeit wird. Und jetzt, seit 3-4 Jahren, ist wieder der Spaß wirklich im Vordergrund, wo man dann halt eigentlich sagt, so okay, jetzt nehme ich noch mit, was geht und genieße es. Und das ist halt wirklich ein schönes Spielen und auch ein schönes Arbeiten. Das macht sehr viel Spaß, ja.
Da kommen mir direkt zwei Nachfragen in den Sinn. Sorry, Daniel, dass ich deine Frage kurz nach hinten schieben muss. Erste Frage wäre, können wir daraus raushören, dass also mit Dürnes schon Gespräche gibt, dass du auch in der nächsten Saison noch dort spielst?
Also die Gespräche finden gerade statt, ja.
Das hört sich ja schon mal optimistisch an. Zweite Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, bei dem, was du beschrieben hast, so manche hatten gar nicht die Möglichkeit, noch so lange Volleyball zu spielen. Gibt es da irgendwie ein Geheimnis von dir? Keine Ahnung, lebst du vegan zum Beispiel? Oder ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, darauf würde ich zurückführen, dass ich noch so gut in Schuss bin?
Nee. Also ganz ehrlich, das ist, glaube ich, ein Mix zwischen Glück, seinen Körper kennen. Ich war nie groß verletzt, also nie doll verletzt.
Toi, toi, toi.
Und ja, das darf auch gern so bleiben. Dazu kommt einfach, dass ich halt, ja, ich esse auch jetzt ernährungsmäßig, wir haben jetzt hier auch bei uns ja so ein paar, die das so ein bisschen mit vegan und sowas. Also ich ernähre mich sehr abwechslungsreich. Ich esse alles, ich trinke alles, ich bin auch keiner, der jetzt zum Bier nach dem Spiel Nein sagt. Oder, also es sind halt so Sachen, die, ich weiß, dass die neue Generation da sehr viel professioneller aufgestellt ist, zum Beispiel als ich früher. Das gab es ja früher alles gar nicht. Also da kam jetzt keiner mit, ihr esst jetzt nur noch vegan oder sowas, weil der Trend kam ja erst später. Und trotzdem funktioniert es. Also ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden irgendwie. Und bei mir war es einfach wirklich so, dass ich sage, ja, ein bisschen Glück und einfach immer viel Spaß dabei. Und einfach auch wissen, was einem selber gut tut. Also im Alter musst du natürlich, veränderst du dich halt schon in der Hinsicht, dass du halt ein bisschen, sagen wir mal, intensiver arbeitest. Also die meisten sagen ja immer so, na, machst du weniger. Und das wird irgendwie gar nicht weniger, weil eigentlich machst du teilweise ein bisschen mehr. Weil du halt einfach weißt, wo deine Baustellen sind, wo du halt dran schrauben musst, damit es halt einfach so bleibt. Und als junger Spieler bin ich halt mit 20 oder 22 in die Halle gegangen und habe dann in der Kalten mir einen Meterball spielen lassen und habe den gegen die Hallendecke geschrotet. Und heute gehe ich halt 40 Minuten vorher in die Halle und mache ein bisschen Bauchrücken und dehne mich ein bisschen. Also das sind halt so die Sachen, man trainiert halt sehr viel bewusster und findet halt auch andere Wege. Also ich habe jetzt auch das Glück, dass ich jetzt, sagen wir mal, technisch vielleicht ganz gut aufgestellt bin. Ich habe einen relativ schnellen Arm, dass es mir jetzt nicht so wehtut, dass ich jetzt vielleicht nicht mehr so hoch springe wie mit 25. Das kann ich ganz gut kompensieren, denke ich.
Also sagen wir auch, gute Gene gibt es da. Das ist das Geheimnis.
Ja, absolut. Also ich denke, die guten Gene kommen von meiner Mama. Da wird jetzt mein Vater richtig ausrasten.
Sehr gut, er soll ja auch ein bisschen
Davon
Spaß
dann
haben.
Bitte auf Social Media ein Video, wenn er den Podcast hört.
Ja, nee, klar, gute Gene, das ist auch, und viel Sonne, ich sage immer viel Sonne, das ist immer wichtig.
Das stimmt, man hat das Gefühl, Björn André ist immer sehr gut gebräunt.
Ja, also wenn die Sonne da ist, bin ich ganz schnell draußen auf jeden Fall.
Tobi Brandt ist dagegen so ein kleines Weißbrot dein.
Ja, der wurde auch in den letzten zwei Spielen immer weißer während des Spiels. Ich habe auch gesagt, ich muss ihn ab und zu mal ins Gesicht reiben, ein bisschen, damit da ein bisschen Farbe reinkommt.
Ja, jetzt driftet es mir zu sehr ab. Jetzt müssen wir langsam mal wieder zurück zum seriösen Talk. Nein. Thema rausgehen ist ein ganz gutes. Das hast du gedacht, kannst du nicht machen in Russland. Deshalb wolltest du nie dorthin wechseln, um mal eine ganz komische Überleitung hier zu finden. Hast gesagt, eigentlich Russland war für dich in der Karriere nie so ein Thema. Und dann hast du ein Angebot bekommen aus Kemerovo damals, 2010. Bist dann nach Russland gegangen, bist 5 Jahre da geblieben. Ist das auch so, dass man in der Volleyballkarriere auch mal regelmäßig neu denken muss, aus der Komfortzone rauszukommen, um sich zu entwickeln?
Musst du auf jeden Fall. Also wer im Volleyball wirklich den Weg einschlagen möchte, Profi-Volleyballer zu werden und damit Geld zu verdienen und wirklich vielleicht Ziele hat wie die Olympischen Spiele, der muss ausbrechen. Also man muss auch ein bisschen geschubst werden. Also das ist halt für einen jungen Spieler halt auch schwierig. Ne? Also ich war damals in Friedrichshafen, als ich geschubst wurde von meinem Trainer, das war es von Stoyan Mokulescu, der dann gesagt hat, so noch ein Jahr Bundesliga geht halt nicht mehr, Björn. Und weil es einfach der Entwicklung schadet. Ne? Also wenn du überlegst, wenn du jetzt 2-3 Jahre in einem Verein bleibst, der gleiche Trainer, das gleiche Umfeld, die gleichen Spieler, irgendwann kommt der Schritt, wo man halt so ein bisschen, man gibt nicht mehr ganz 100%, wie als wenn man jetzt zum neuen Verein wechseln würde oder in ein neues Land gehen würde, wo man sich halt jedes Mal neu beweisen muss. Also man geht halt immer wieder hin und startet irgendwie von null. Man hat zwar diesen Bonus, weil man wurde ja eingekauft, also sie wissen, was du kannst, aber trotzdem gehst du da in einen neuen Verein rein und willst erstmal zeigen, alles klar, jetzt musst du halt wieder Vollgas geben und dir deine Position erstmal wieder erarbeiten. Und Russland war so eine Sache, ja, wie ich schon gesagt habe, ne? Also es gibt erstmal, gab es für mich jetzt nichts, was mich da groß hingezogen hätte. Also nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich mich in Russland wohlfühlen könnte. Und klar hat das Geld gelockt zu der Zeit. Das war ein gutes Angebot. Und dann meinten halt auch alle, klar, ist im Moment die beste Liga gewesen. Also die haben halt in der Champions League alles verhauen und sind ja dann auch Olympiasieger geworden. Und dann dachte ich so, komm, die Chance ist halt auch wirklich, die bekommt halt auch nicht jeder. Ne? Das mit 2 Ausländern pro Team, machst du es, probierst es einfach und spielst ein Jahr in Russland. Und dann kannst du ja immer wieder kannst du noch woanders hingehen. Und dann hat sich da eine Liebe entwickelt, mit der man einfach nicht rechnet. Das muss man dann einfach auch so sagen. Ich bin da hingekommen, eher skeptisch eingestellt und muss wirklich sagen, die haben mich halt auch wirklich überzeugt. Es war einfach wirklich schön. Also du wirst da halt wirklich behandelt wie, weiß nicht, einer von ihnen, wenn nicht sogar noch besser teilweise. Und anders hätte ich da auch keine 5 Jahre gespielt. Ne? Also es ist jetzt auch nicht alles leicht und schön. Du hast halt Auswärtsfahrten, wo du halt fast 1,5 Tage unterwegs bist. Du hast eigentlich bei jedem Auswärtsspiel Jetlag. Ich habe absolute Schlafstörungen gehabt, weil du halt einfach morgens um 4 aufstehen musst zum Flughafen und dann abends um 20 Uhr da ankommst. Und also das ist halt wirklich, körperlich nimmst du dich schon ganz schön mit. Das war eine harte Zeit. Aber ich will es nicht missen und ich habe es wirklich genossen. Und es ist halt auch eine wahnsinnige Liga mit wahnsinnigen Spielern. Und ja, eine wirkliche Bereicherung für mein Leben. Und da zählen eigentlich auch alle Auslandsstationen dazu. Also irgendwie, wie gesagt, wenn du halt Profi sein willst, musst du auch über deine Grenzen gehen und musst halt auch Dinge machen, vielleicht, an die du vorher nicht gedacht hast. Und musst halt auch vielleicht den Mut haben zu sagen, ich setze alles auf diese eine Karte oder mach's jetzt einfach mal so. Und obwohl alle anderen sagen, mach's lieber nicht, man muss halt so seinen Weg gehen.
Kurzer Einwurf von mir an der Stelle, weil ich es gerade interessant fand. Du hast gesagt, Stilian Mokulescu hat damals zu dir gesagt, als junger Spieler noch ein Jahr Bundesliga schadet dir. Du bist jetzt 2-3 Jahre bei uns in Friedrichshafen, du musst weg, du musst raus. Heißt das, Björn André steht am Ende der Saison in Düren und sagt, Tobi Brandt, weg mit dir, Ivan Batanov, weg ins Ausland, geht mal alle?
Also wenn ich Trainer von den Jungs wäre, also klar, bei Stilu war halt die Intention halt auch, er war Nationaltrainer. Ne? Also er wusste halt auch, dass er davon profitieren will, dass die Spieler besser werden, weil das unser großes Ziel von allen war ja, waren die Olympischen Spiele. Dann sind das natürlich so zwei Aspekte, die eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt Trainer von so einem Jungs wäre, würde ich natürlich probieren, ihn zu halten, ist ja klar, weil er einfach ein Talent ist. Als Mitspieler und als erfahrener Kumpel und würde ich sagen, nach 2-3 Jahren verzieh dich. Also das ist. Und da geht es aber bei mir dann auch dahin, es bringt halt auch nichts, dann jetzt von, weiß ich nicht, wenn du jetzt 3-4 Jahre Bundesliga spielst und in Düren und dann spielst du jetzt Halbfinale 2-mal und hast sie etabliert und dann wechselst du halt dann nach, weiß ich nicht, Lüneburg oder Berlin. Das ist halt immer noch die Bundesliga. Ne? Also die Jungs müssen halt schaffen, dann auf einen Bein vielleicht auch einfach ins Ausland zu wechseln. Und das ist halt so, das ist halt nicht immer leicht. Gerade in der jetzigen Zeit mit Corona ist es noch ein bisschen schwieriger alles. Aber es ist schon noch was anderes. Ne? Also dieser Heimscheißer, sag ich mal, Heimscheißer-Vorteil, den man als Deutscher in der Bundesliga hat, der ist einfach da. Und ob ich jetzt in der Bundesliga einen Verein wechsle oder nur 10 Meter weiter ziehe, das ist halt irgendwie noch nicht ganz weg für mich. Ne? Und wenn man aber dann sagt, okay, ich wechsle jetzt nach Italien oder nach Frankreich, dann weiß man halt wirklich, da steht man alleine da. Ne? Da wird man auch anders behandelt, man hat einen anderen Stellenwert, man wird da als Profi gesehen und nicht als Tobias Brandt zum Beispiel, sondern da bist du halt einfach ein Spieler, der was kann, der was abliefern muss. Und wenn du es nicht ablieferst, dann kriegst du halt auch mal Arsch voll. Ne? Also das ist halt, ich habe auch in Italien wurden uns halt auch 3 Monate die Gehälter eingefroren, als es nicht so lief. Und dann hieß es, Geld kommt, wenn ihr wieder gut spielt. Sowas habe ich in der Bundesliga noch nie gesehen. Also es ist ein anderer Druck. Aber man wächst halt dran und entweder schafft man es und dann geht es halt ganz steil nach oben und wird eine schöne Karriere oder man schafft es nicht und geht zurück in die Bundesliga. Das kann ja auch sein. Ich sage auch nicht, die Bundesliga hat sich mega entwickelt. Also der Stellenwert, den wir hier in der Bundesliga haben, der ist sehr viel höher als damals. Die Liga ist sehr viel ausgeglichener. Du siehst immer mehr gute Ausländer, auch gerade wenn man sich jetzt Berlin anguckt. Die sind ja eine Adresse, das gab es ja früher noch gar nicht. Da waren ja viel mehr Deutsche noch im Spiel. Aber ich denke trotzdem, dass für die eigene Entwicklung ist es wichtig, über den Tellerrand zu schauen und halt auch mal ja, außerhalb von Deutschland zu spielen.
Ja. Und das ist was den Jungen noch bevorsteht, was du ja hinter dir schon hast und hattest 2018, nachdem du bei den Netzhoppers gesagt hattest, so, das war jetzt eigentlich meine Zeit, reguläre Saison war dann um im Frühjahr 2018 und du hast eigentlich gesagt, ja, eigentlich ist jetzt so die Volleyballrente mein Thema, mit dem ich mich jetzt auseinandersetze. Wie kommt es, dass man sich dann nicht nur aktiv gegen den Ruhestand wieder entscheidet nach der Anfrage aus Düren im Herbst 2018, sondern dann 3 Jahre später immer noch weiter zockt und eigentlich noch weiter zocken möchte. Erklär doch mal so ein bisschen den Werdegang und lass uns mal ein bisschen in dich reinschauen.
Ja, das war jetzt ein Moment nach dem Jahr mit den Netzhoppers, wo ich dann halt dachte, okay, jetzt wird nicht mehr viel kommen. Ich bin eigentlich dann in die Nähe, bin eigentlich nach Hause gezogen. Und hab das eigentlich so vor Augen gehabt, so jetzt spielst du hier noch 2-3 Jahre und dann kannst du halt wieder so ein bisschen deine Basis hier aufbauen in Berlin mit deinem Freundeskreis und beruflich mal gucken, was dann kommt. Und hatte mich dann damit schon so ein bisschen abgefunden. Und dann war das halt auch so, dann ging die Saisonvorbereitung los und alle haben trainiert und ich war auf meinem Grundstück und hab dann immer so ein bisschen, ja, erstmal die Zeit genossen. Und trotzdem merkt man halt irgendwie so, also du fällst halt schon erstmal in so ein Loch rein, wo du denkst, also irgendwie ist da jetzt halt was nicht da. Ne? Also du musst halt von jetzt auf gleich, siehst du halt alle deine Kumpels, mit denen du halt vorher gespielt hast, siehst du trainieren und spielen und online posten so dann irgendwelche Sachen vor Trainingslagern. Und du sitzt da auf deiner Gartenbank und überlegst, was du gerade so machen willst. Und das ist erstmal gar nicht so einfach gewesen. Also war jetzt ja auch nicht so lange, war jetzt ein relativ schneller, kurzer Prozess, aber wenn ich mir überlege, dass, also es hätte, ich weiß nicht, was passiert wäre jetzt die nächsten Monate. Ich hätte es jetzt erstmal so vor mich hergelebt und das hätte ich bestimmt auch genossen. Also ich bin auch jemand, ich genieße auch meine Freizeit und ich brauche jetzt nicht immer viel drumherum. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass das ist halt dieses Problem gewesen, dass ich habe mich halt auch noch gut gefühlt. Und wenn du dann Leute spielen siehst und denkst, aber eigentlich könntest du da mitspielen, dann fragst du dich dann irgendwann auch so, na, warum machst du das eigentlich nicht? Ne? Und ja, die Fragen kamen dann einfach nur so, habe ich dann aber irgendwie beiseite geschoben. Und dann kam der Anruf von Thomas Kotzian, der dann irgendwie meinte, Björni, bei uns hat sich einer die Hüfte kaputt gemacht und muss operiert werden, ob ich da nicht aushelfen will als Dritter. Und da war ich gerade 2 Tage vor meinem Abflug nach Thailand mit Markus Popp. Dann hat mich der Peterhoff angerufen und hat mir ein Angebot gemacht. Und da habe ich gesagt, so ja, würde ich machen, aber erst nach den 2 Wochen Thailand, wenn es okay ist. Und dann bin ich halt nach Thailand geflogen, bin zurückgelandet, wieder in Deutschland. Habe mich dann in Thailand, muss ich sagen, mit Markus auch ein bisschen fit gemacht. Also wir haben ein bisschen Beachvolleyball gespielt und haben da nicht ganz so auf der faulen Haut gelegen, wie wir es eigentlich vorhatten vielleicht. Und ja, dann bin ich zurück und bin halt 2 Tage später nach Düren und habe mich da wieder mit an Bord geschmissen und habe mich da auch von jetzt auf gleich wohlgefühlt. Die Truppe war halt einfach, ich kannte ja schon relativ viele Spieler von denen und habe dann einfach auch gemerkt, wie ich das genossen habe, dass jetzt auch nochmal dieses Spielen mit den Jungs, die halt wirklich ambitioniert sind, die halt auch was gewinnen wollten. Ne? Also das war jetzt noch der Unterschied Netzhoppers. Wir waren halt wirklich froh, wenn wir in die Playoffs gekommen sind und waren dann im Pokalhalbfinale. Das war ein Riesending für uns damals. Aber es hat schon was anderes. Da war halt einmal am Tag Training und das war halt so ein bisschen, ja, das hat sich dann auch so angefühlt, wie ich gehe langsam in Rente, weil es halt einfach immer weniger wurde. Und dann nach Düren zu gehen, wo dann halt nochmal alle probiert haben, auf Vollprofi zu spielen und hier wird 2-mal trainiert und das Ambiente ist noch ein bisschen besser aufgestellt und da weckt es dann gleich noch ein bisschen mehr Energie und da haben mich dann auch die Mitspieler noch ein bisschen gepusht und dann ging es auch relativ schnell, dass ich dann wieder fit war und ja. Und einfach auch gemerkt habe, es geht halt noch.
Da höre ich so ein bisschen raus, dass das vor allen Dingen die Volleyball-Leidenschaft auch war, die dich dann dahin wieder gebracht hast, dass du gesagt hast, jetzt hat es mich nochmal richtig gepackt. Wäre das dann auch egal gewesen, in Anführungsstrichen, in dem Moment, ohne zu wissen, was dann noch kommt, ob dann auch vielleicht die Ex-Vereine aus Berlin oder Friedrichshafen angefragt hätten? Oder hättest du das für jeden Standort gemacht oder wäre das jetzt nur für einige wenige in Frage gekommen, nochmal das Comeback zu starten?
Nee, das hätte ich jetzt nicht für jeden Standort gemacht. Also das war jetzt schon so auch der persönliche Bezug zu Thomas, den ich ja schon hatte, da wir ja zusammen gespielt haben schon mal. Das war jetzt auch schon eher so ein bisschen dieses, okay, ein bisschen Gefallen tun, weil bei ihnen halt, war halt Not am Mann. Dazu kam noch, dass ich noch Bock hatte, aber ich hätte jetzt nicht, ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich wäre niemals nochmal ins Ausland gegangen jetzt. Also wäre jetzt noch eine Anfrage gekommen aus dem Ausland oder sowas, dann hätte ich auch gesagt, nee, das mache ich nicht. Also es gab schon, es hat da alles gepasst. Von der Mannschaft her, von den Spielern, der Trainer, das Ambiente, das habe ich gesagt, so okay, das passt. Klar gibt es auch Vereine, wo ich vielleicht auch ja gesagt hätte. Aber ja, das weiß man jetzt nicht. Aber die Konstellation da war halt auch so, dass ich wusste, okay, du kannst da jetzt auch hingehen und musst jetzt erstmal keine aktive Rolle spielen. Ne? Also die haben ja auch ganz klar gesagt, hier der erste Anna Mausen ist fit, der zweite ist fit, der dritte ist verletzt. Und dann dachte ich so, cool, ist ja top für mich. Kannst du halt trainieren, kannst dich langsam fit machen und dann guckst du mal, was geht. Dass es dann so schnell wieder war, dass ich auf dem Feld stand, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Es war dann einfach nur, ja, das lief dann einfach. Und aber grundsätzlich bin ich da relativ unbeschwert hin, in einem Trainingszustand, in dem ich gerade einfach seit, weiß ich nicht, 8-9 Monaten kein Volleyball gespielt habe. Und 4 Wochen später war ich Stammspieler. Das ist ja natürlich mit der Voraussetzung, gehe ich ja da nicht hin. Ich bin da eigentlich nur hingegangen so, als Trainingspartner und mal gucken, was so geht. Und ich glaube, dass es halt so auch Vereine wie Berlin oder Friedrichshafen, ja, eine ganz andere, also die hätten sich jetzt, wenn sie einen gebraucht hätten, aus Italien geholt oder irgendeinen, der gerade voll im Saft steht und da direkt loslegen kann. Deswegen hat es dann mit Düren einfach so gepasst.
Unbeschwert war die Zeit auch noch vor Corona. Du hast mal in einem Interview mit der VBL gesagt, ich spiele für ein Publikum. Wie schwer fällt es dir aufgrund von Corona jetzt dann auch auf Fans zu verzichten?
Ja, das fällt mir ganz schön schwer. Also es ist ja auch also ich bin jetzt eigentlich keine Emotionsbombe auf dem Feld, Aber es gibt so Punkte, da kann ich ganz schön aus mir rauskommen. Und dafür brauche ich eigentlich auch die Zuschauer. Also ich spiele auch gerne mit dem Publikum, einfach auch, weil ich mich halt auch gerne zum Publikum freue. Und gerade nach guten Aktionen, wenn dann alles aus dem rausplatzt, also die pushen einen halt schon extrem. Ne? Und ich merke es halt gerade so, wenn die Spiele mal anfangen, so die ersten 5 Minuten, das ist mal so ein ganz leises sich gegenseitig beschnuppern als Gegner auch. Und normalerweise hast du halt dann irgendwie 2000 Leute, die halt vom ersten Punkt an Rabatz machen und da weißt du halt sofort, okay, jetzt geht das Spiel los. Das, im Moment sieht man halt bei vielen Spielen, also es betrifft jetzt glaube ich nicht nur mich, dass so die ersten Minuten in so einem Spiel immer eher so ein erstmal auf Betriebstemperatur kommen und sich gegenseitig ein bisschen hochpushen, bis man dann da ist, wo man hin will. Und das ist schon ein großer Unterschied. Also ich würde mich freuen, das nochmal erleben zu dürfen, mitzuschauen. Man sieht, hat es auch beim Pokalfinale gesehen, der Sport lebt von Zuschauern. Ne? Also gerade der Profisport, ich habe ja dann auch gesagt, also sonst könnten wir halt auch Freizeitvolleyball spielen, 6 gegen 6 uns in der Halle treffen und ein bisschen gegeneinander plinkeln. Das ist halt nicht das Gleiche. Ne? Wir leben halt davon, dass da Leute auch Spaß dran haben, uns zuzugucken. Wir machen es ja auch für Leute. Deswegen ist es ja Profisport. Das ist ja, wir sind ja eine Bühne, wir sind ja ein Produkt. Nicht umsonst kommen da Sponsoren rein. Die kommen ja, weil uns Leute sehen und wir halt was abliefern, was die Leute sehen wollen. Und die Leute, die dann kommen, pushen uns ja auch zur Höchstleistung. Also es ist gar nicht so einfach, das so ganz ohne irgendwie über so eine ganze Saison hinzukriegen. Ich denke, das haben wir gut gemacht, weil wir halt sehr laute Spieler haben und sehr emotionale Spieler. Aber es ist wirklich, ich finde, härtere Arbeit. Also das denkt man gar nicht.
Gewöhnt man sich denn da irgendwann dran? Also wir wissen noch genau, wie wir saßen, es war ein Spiel der Alpenvolleys gegen Gießen, glaube ich, wo wir da saßen, es war das erste TV-Spiel ohne Fans und wir so, ach du Gott, das geht doch nicht, wie soll das sein? Jetzt haben wir fast eine komplette Saison wieder hinter uns und irgendwie, wie du gesagt hast, manchmal hat man wirklich Vereine, da denkt man, da sind die Ersatzspieler gleich mit auf dem Feld und machen wirklich Radau. Wie ist es für euch Spieler? Habt ihr euch da tatsächlich dran gewöhnt oder war das Thema bei euch, dass ihr von euch aus mehr machen müsst? Oder ja, seid ihr da rangegangen dann auch im Laufe der Saison?
Also wir haben auf jeden Fall ganz klar gesagt, dass es sehr viel wichtiger ist, dass die Leute von der Bank ein bisschen mehr Feuer geben. Ne? Also das war wirklich eine Sache, wo wir meinten, wir haben uns draußen unsere eigenen Klatschpappen gebastelt, die wir sonst die Fans in der Hand haben. Man muss viel mehr investieren. Also als Spieler auf dem Feld musst du emotional mehr investieren und als Spieler neben dem Feld noch viel mehr. Also unsere Auswechselspieler, alle die draußen stehen, egal wer es ist, stellen sich da an den Rand und schreien, düren und klatschen und wenn ein guter Punkt kommt, flippen sie aus, in den Auszeiten kommen sie rangerannt und also wir haben halt wirklich gesagt, wir müssen Emotionen reinbringen und wir müssen uns pushen, weil das ist halt genau das, was jetzt halt nicht stattfindet sonst. Und dran gewöhnen, das weiß ich nicht. Also ich will mich da auch nicht dran gewöhnen. Das ist so eine Sache, das fängt schon damit an, dass man am Spieltag zur Halle kommt und normalerweise siehst du da Leute vor der Halle und normalerweise gehst du rein und sagst allen Hallo und dann kommst du schon so ein bisschen mit so einem Kribbeln in die Halle, wenn da schon 1000 Leute drinnen sitzen und jetzt gehst du da rein und denkst dir, alles klar, 10 Leute, klatscht ab, kannst jeden mit dem Namen benennen irgendwie und den Gegner darfst du kaum drücken oder anfassen oder mit ihm reden. Es ist halt schon sehr steril, verständlicherweise, aber es ist halt wirklich so, dass was es für mich halt so ausmacht, ist ja auch dieses Interagieren mit Gegner, Zuschauern, das ist halt das große Ganze. Und ja, also dran gewöhnen will ich mich nicht. Das Einzige, was ich sagen muss, was wirklich eine positive Auswirkung war, ist, dass, also in meinen Augen Dürne super gemacht hat mit der Fernsehübertragung, also mit der Online-Übertragung, dass wir halt einen ganz guten Stream haben, dass ich immer mehr Feedback bekommen habe von den Leuten, die halt trotzdem gucken, die sagen, das macht Spaß zuzugucken und man kriegt halt schon das Feedback von außerhalb, aber man kriegt es halt nicht direkt im Spiel. Und das macht natürlich, das erfreut einen dann auch. Also nach dem Spiel hat man 1000-mal mehr Nachrichten als vorher irgendwie auf dem Handy. Aber ja, also ich glaube, dass sich alle drüber freuen würden, wenn es nur 100 sind, wenn die Halle mal wieder ein bisschen mit Besuchern gefüllt wird.
Wir freuen uns dann auch, wenn wir euch dann am Samstag auch live im TV zeigen dürfen, euer Halbfinalspiel gegen Berlin. Ich habe noch eine Sache gefunden, da habe ich mich sofort an meine Kindheit erinnert gefühlt, auf deinem Profil sozusagen, auf der Homepage der Powervolleys. Es steht bei deinem Lebensmotto Hakuna Matata. Ich habe Daniel versprochen, ich werde das Lied jetzt nicht singen. es heißt, die Sorgen bleiben immer fern. Da haben wir uns gefragt, hattest du aber in deiner Volleyballkarriere vielleicht doch auch mal so Momente oder Sorgen, gerade auch wenn man vielleicht im Ausland ist, wo man vielleicht sich dann auch mal denkt, boah, warum mache ich das alles?
Ja klar, also ich glaube, dass keiner durch seine Karriere durchgeht und sich nicht mal die Frage stellt, so, oh Gott, ey, nee, wofür das Ganze, ne? Die Tage gab's, also die sind wirklich sehr, sehr selten. Und die sind meistens behaftet mit irgendwas, dass gerade irgendwas schief läuft. Also ich hatte ein Jahr in Padova, das war ganz lustig. Da habe ich mit Robert Kromm und Christian Pampel in einer Mannschaft zusammengespielt. Und wir hatten Trainer Mauro Beruto, ich nenne ihn jetzt einfach mal. Und ich glaube, wir haben 8 Spiele in Serie verloren. Und der Trainer hatte so die Eigenart, der hat auch keinen gegrüßt, der kam in die Halle rein. Also es war richtig schlechte Stimmung. Ne? Also war wirklich so, dass du sagst, es hat einfach gar keinen Spaß gemacht. Es war wirklich kein Spaß zu verlieren und dann auch noch schlechte Stimmung und dann auch noch, wo du dann sagst so, ey, hör doch einfach damit auf oder fahr doch nach Hause oder weiß ich nicht. Und die Momente gibt's, ne? Also das ist ja auch im Sport, es können halt auch einfach nicht alle gewinnen. Das ist eine Sache, daran muss man sich irgendwie auch gewöhnen. Und es gibt halt auch Zeiten, wo es bei dir selber nicht läuft oder wo dir was wehtut. Oder wenn ich jetzt morgens mal wach werde und denke mir so, oh Gott, jetzt habe ich früh um 9 irgendwie Krafttraining und kann mich eigentlich gar nicht bewegen, gerade weil meine Fußgelenke noch gar nicht bereit sind, dann kommt immer mal so dieses, ey, wofür eigentlich, ne? Und dann gehst du aber hin und dann siehst du irgendwie die Jungs und dann quälen sich da halt alle so ein bisschen durch. Und das ist dann halt auch schon wieder so ein schönes Miteinander, ne? Dass man halt, man steht halt auch nicht alleine da. Also wenn man jetzt da irgendwie sein Tief durchmacht, also ich hatte immer meine Familie im Rücken, die dann auch immer mal was aufgefangen haben und deine Mitspieler und dann kannst du halt dich aus jeder negativen oder aus jedem Strudel irgendwie hochziehen lassen mit oder jemand anders mit hochziehen. Und das ist halt das Schöne auch am Mannschaftssport und gerade am Volleyball, dass wir halt alle irgendwie doch relativ eng miteinander verbunden sind, dass du stehst halt nicht alleine da. Ne? Und dadurch, dass ich jetzt nie so böse, also hätte ich jetzt mich mit 35, hätte ich mir jetzt ein Kreuzband gerissen oder sowas, dann hätte ich gesagt, nee, komm, kein Bock mehr, dann hätte ich aufgehört. Aber wenn, solange es nur diese Problematik ist, man ist mal müde oder man verliert oder man spielt mal schlecht, ist alles noch im Reinen. Und da muss aber dann trotzdem auch jeder durch. Also es gibt immer Phasen, wo man mal sagt so, ah, hätte ich mal doch was anderes gelernt.
Ich kann nicht beruhigen, das gibt's überall. Das gibt's überall in jedem Beruf, in jeder Branche. Du hast gerade gesagt, wenn man dann die Jungs sieht, wenn man dann in Kontakt mit den Jungs ist, dann ist das auch schnell wieder vergessen. Da ist ein Thema, da haben wir auch mit Dirk Westphal gesprochen, auch einer der älteren Generationen, der noch in der Volleyball-Bundesliga ja aktiv ist. Thema Nationalmannschaft, Thema Olympische Spiele, das ist ja so ein großer Komplex. Die Olympischen Spiele unheimlich schwer zu erreichen. Du hast es ja geschafft durch die Konkurrenz in Europa. Für dich war das ein absolutes Karriere-Highlight. 2016 warst du noch im Teamhotel bei der Mannschaft vor der Olympia-Qualifikation. 2020, wie hast du damit gefiebert? Wie ist da dann noch der Kontakt zur Mannschaft?
Ja, mitgefiebert immer. Ne? Also ich bin jetzt relativ eng befreundet noch mit Georg Rosa. Und das ist, wie gesagt, wenn die Nationalmannschaft spielt, das war für mich immer Privileg. Und ich verfolge es auch immer noch. Also wenn ich jetzt sehe, da ist jetzt irgendein Spiel oder irgendein Turnier in der Nähe oder sie zeigen es im Fernsehen, würde ich immer gucken und würde immer dabei auch dieses Gefühl verspüren, okay, jetzt und ab. Ne? Also ob ich da jetzt noch persönlichen Kontakt habe oder nicht, das spielt dann fast gar keine Rolle. Weil das waren halt für mich so, es waren so viele Jahre, die ich Nationalmannschaft gespielt habe. Und wir waren so heiß darauf, irgendwie als erste Nationalmannschaft irgendwie dieses, als Vereintes Deutschland, diese Olympia-Quali zu schaffen, 2008 damals. Dass wir, da setzt man alles hinten an. Ne? Das ist halt so, man lebt halt wirklich dafür, die Saison geht vorbei, man hat 3 Tage frei und geht sofort zur Nationalmannschaft und zieht es den ganzen Sommer durch, bis dann die Saison wieder losgeht. Und das machst du halt so lange, bis du es halt irgendwie endlich schaffst. Und ich habe, das tat mir im Herzen weh zu sehen, dass sie so knapp die Quali nicht geschafft haben, weil unser Sport einfach auch davon lebt. Ne? Also wenn wir müssen es einfach schaffen, international, oder wir müssen es mit der Nationalmannschaft schaffen, bei großen Turnieren dabei zu sein. Und da ist halt Olympia einfach das Größte, was es gibt. Und es gibt, klar, also alle sagen immer, es gibt dann den Push und das hilft dann allen. So ist es nicht, das haben wir gesehen. Aber es ist einfach schön, sein eigenes Land in seiner eigenen Sportart auch einfach bei Olympischen Spielen einlaufen zu sehen, vertreten zu sehen, zugucken, mitfiebern zu können. Das ist, selbst für mich als Zuschauer, ist es sowas Schönes, dass ich sage, ja, also ich fieber immer gerne mit und ich hoffe einfach, dass jetzt nochmal ein Schub kommt, dass die neue Generation jetzt vielleicht mit Linus Weber und dass die halt einfach die Chance haben und es nutzen. Und wie gesagt, gerade dieses Nutzen ist halt wichtig, ne? Also ich habe das Gefühl, früher war das so, da wurde es halt eingeladen, haben alle hier geschrien und haben so viel trainiert, wie sie konnten irgendwie. Und jetzt ist es schon, habe ich das Gefühl, man muss zweimal bitten, dass da eine Nationalmannschaft kommt. Und wie gesagt, wenn man Olympia schaffen möchte, dann muss man da halt wirklich mit 16 oder 20 Leuten dann voll an einem Strang ziehen und alle müssen halt alles hinten anstellen. Ansonsten wird es nichts. Also das ist, dafür ist es zu schwierig. Und da braucht man halt diese Mannschaft, die halt wirklich sagt, okay, jetzt das ist so ein 3-Jahres-Rhythmus, da müssen wir jetzt einfach mal alle durch. Und wir haben einen guten Trainer, wir haben genug Talente, man muss es einfach wirklich durchziehen. Und dann kann man immer noch auf die Fresse fliegen, aber dann hat man es wenigstens probiert. Aber mit halben Sachen wirst du bei Olympia nicht antreten, denke ich.
Da höre ich ganz viele Sachen raus. Ich versuche es mal zu ordnen und so, wie es genau nicht gelehrt wird an der Journalistenschule, alles irgendwie in eine Frage zu verpacken. Also zum einen höre ich da so ein bisschen raus, dass du sagst, hat die Nationalmannschaft vielleicht auch an Attraktivität vielleicht für Nachwuchsspieler verloren, in Anführungsstrichen, vielleicht auch im Zusammenhang damit, was du gesagt hast, es ist unheimlich wichtig für die Sportart, präsent zu sein bei Olympia. Also dass du siehst zum einen die persönlichen Tragödien eines Christian Fromm beispielsweise, der zweimal auch derjenige war, sowohl 2016 als auch 2020, der den letzten Ballkontakt hatte in der Partie und der eben kein positiver war, dass man da auch persönlich mitleidet. Also drei Themen. A, Attraktivität verloren. B, dass du die persönlichen Tragödien im Blick hast, aber auch vor allen Dingen den Sport als großen Ganzen im Blick hast. Kann man das so umreißen?
Ja, also klar, also der Punkt ist ja auch, also gerade mit dass Christian jetzt zweimal den letzten Ball berührt hat, das passiert. Also wir haben auch die ersten zwei Olympia-Qualis, die ich gespielt habe, habe ich auch nicht geschafft. Und das wird jetzt auch nicht einfach so von hier und gleich und das klappt sofort. Da leidet halt jeder mit und das ist halt auch frustrierend und das ist halt auch ein Prozess, den leben ja alle durch. Also nicht nur die Spieler, sondern der Trainer, die Zuschauer, also alle sind ja mit dabei und alle hoffen jedes Mal in diesem einen Turnier, jetzt dieses Jahr, jetzt packen sie es wieder, jetzt sind sie da und die haben die beste Mannschaft, die sie seit langem hatten und alle sind fit und dann, wenn es dann klappt, dann rasten halt auch alle aus, ne? Also da alle um dich rum. Und was ich halt so ein bisschen vermisse, ist so dieses, dass man sagt, ich opfer mich dafür auch noch ein bisschen auf, ne? Also ich habe halt das Gefühl, dass die Leute halt ja, lieber ihre 3 Wochen im Sommer Urlaub machen und sich regenerieren, oder was ich auch verstehen kann, ne? Also man kann ja auch ganz klar sagen, okay, ich will eine lange Profikarriere haben und für mich ist Olympia nicht mein größtes Ziel, sondern ich will halt viel Geld verdienen und will eine lange Karriere haben, dann ist es völlig legitim. Das kann alles, kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber ich finde, wenn man Nationalmannschaft spielt und wenn man sich als Mannschaft hinstellt und sagt, okay, wir haben als Ziel Olympia irgendwann die nächsten 4 Jahre, dann gibt es für mich keine Ausreden. Also dann gibt es für mich keine, ich muss da 2 Wochen weg oder ich muss da noch mein Studium machen oder ich muss da noch, hab dann Familiengeburtstag oder was auch immer. Ne? Oder die Nations League macht mir aber keinen Spaß oder wofür denn das Ganze und keine Ahnung was. Da verstehe ich halt, ich habe halt die Kritik auch so ein bisschen beim Bundestrainer rausgehört, dass er halt sagt, dass es gerade am Anfang, dass er halt irgendwie allen so ein bisschen um Mund drehen musste, damit die alle irgendwie dazukommen. Und das gab es halt nicht. Ne? Das darf es einfach nicht geben, weil die Nationalmannschaft sollte halt so sein, dass du sagst, dass es eine Ehre ist, dabei sein zu dürfen. Und es halt auch mit Stolz einfach da auf dem Feld stehen darfst und dann auch noch viel stolzer vielleicht sein darfst, wenn du halt für dein Land bei den Olympischen Spielen zur Eröffnungsfeier einlaufen darfst. Und das muss man halt so ein bisschen vor Augen haben oder es muss halt vielleicht auch wieder ein bisschen attraktiver verkauft werden an junge Spieler. Dass es halt ein Wahnsinnsding ist. Ne? Und das schaffst du halt nicht mit mal hier 2 Wochen, mal da 3 Wochen, mal da 4 Wochen. Also das ist, denke ich, zu wenig. Wenn man den internationalen Vergleich sieht, die Mannschaften, die werden immer krasser, die jungen Spieler werden immer krasser in viel jüngeren Jahren. Und wenn du da mithalten willst, dann musst du halt auch den Sommer komplett nutzen. Jetzt haben wir halt schon einen Sommer komplett verloren mit Corona. Und ich denke, die Zeit rennt und die jungen Spieler sind halt nicht immer jung. Ne? Also ich sage halt auch mal zu allen, es ist halt auch jetzt nicht geil, wenn du halt 4 Jahre am Stück das größte Talent Deutschland bist und hast halt auch irgendwas verpennt. Also Talent sein ist halt cool, aber nach 2, 3, 4 Jahren sollte man dann halt vielleicht auch ein guter Spieler sein und nicht nur ein Talent.
Ich glaube, das ist ja auch das, was so ein bisschen in der Pressemitteilung als die Verlängerung von Gianni verkündet wurde, ja auch so rausgehoben wurde, so ein Jahr jetzt nochmal alle auch erstmal wirklich schauen, ob alle mitziehen. Da haben wir, glaube ich, Daniel, auch schon im Zuge der Frauennationalmannschaft auch drüber gesprochen. Ja, dass
hitzige Debatten gab es da intern bei uns.
Dass einfach dieser Weg Olympia halt leider nicht so einfach ist. Durch die europäische Konkurrenz, die große Dichte der Qualität, die wir einfach haben. Aber auch schön zu hören sozusagen von jemandem, der das selber erlebt, dass man sowas an die Sportler auch weitergibt. Also ich denke mal, dass du da sicherlich auch ein Vorbild bist für die Spieler, die auch mit dir in der Mannschaft sehen, was ja die ja auch sehen, was man alles in seinen Körper auch reinstecken kann und wie lange man dann auch erfolgreich Volleyball spielen kann. Eine Sache würden wir gerne zum Abschluss hinten raus noch machen, und zwar, Björn, du hast so viele Jahre erfolgreich Volleyball gespielt, so viele fantastische Volleyballer um dich herum gehabt, und da haben wir uns überlegt, wir würden doch gerne dann mal ein bisschen so auf deine Mitspieler schauen, die du so hattest, und vielleicht kannst du uns die ein bisschen einordnen. Du hast gerade schon auch angesprochen, die Talente, die du ja auch in Deutschland siehst. Wenn wir es jetzt mal ein bisschen allgemeiner halten, wer waren denn so die Top 3 Talente, mit denen du über deine Karriere hinweg gespielt hast?
Talente.
Erstmal machen wir Talente, genau. Also Spieler, die ganz jung angefangen haben, vielleicht die sich inzwischen auch schon entwickelt haben.
Also Top 3 Talente. Also sagen wir mal so, ich gehe einfach mal auf Top 3 Spieler, weil Talente, die sind alle keine Talente mehr. Und ich glaube, Talente waren alle. Also alle, die international oben ankommen, sind alles Talente, weil das talentfrei schaffst du es kaum, glaube ich. Es gab einen Spieler, der mich sehr, sehr beeinflusst hat. Das ist ganz lustig. Der jetzt vielleicht nicht das größte Talent ist, aber einer der größten Arbeiter. Das war Bogdan Jalowiecki in meinem... Der war Kapitän in Friedrichshafen, als ich angefangen habe. Das war so der mir so ein bisschen diese alte, harte Schule vorgelebt hat. Danach bin ich nach Italien gewechselt und war in einem Verein mit Giba, dem Brasilianer. Der ist in meinen Augen ein begnadetes Talent. Also der hat also mehr Beigefühl und mehr Ausstrahlung wie er, war fast nicht machbar. Der hat es geschafft, das schlecht zu spielen und trotzdem gut auszusehen auf dem Feld. Das ist eine Kunst, das schafft wirklich kaum einer.
Ist auch eine Qualität.
Das ist wirklich, ne, er schafft es halt wirklich, er bleibt halt einfach trotzdem auf dem Feld, weil er trotzdem seine Mitspieler besser macht mit seiner Aura. Ne? Das ist halt krass. Also das ist eine Sache, die, wo ich auch immer dachte, so Mensch, der das hat er einfach drauf. Ne? Also wenn der gut spielt, dann ist er sowieso richtig gut. Und wenn er mal nur so einen gebrauchten Tag hat, dann war der immer noch gut genug, um seinen Mitspielern ein Gefühl zu geben, so, aber er ist da. Ne? Das ist halt auch so eine Sache, das ist halt auch viel wert. Ja, dann Talente, also man muss wirklich sagen, also Jochen Schöps ist für mich ein Riesentalent gewesen immer. Begnade, Georg ist ein Riesentalent. Gab so viele Spieler, wo ich auch im Nachhinein, wo ich jetzt sagen muss, der immer als Talent galt, der jetzt echt lange gebraucht hat und jetzt ganz doll gut oben angekommen ist, ist Lukas Kamper. Den habe ich als kleinen People, der hat sich echt noch schwer getan und hatte wirklich viele schwere Jahre, wo er auf der Bank gesessen hat. Und dann ist einmal der Knoten geplatzt und der Typ ist durchgestartet, wo ich dachte, so krass, also da hat man schon fast nicht mehr dran geglaubt. Und auf einmal, bupp, war er einer der besten Zuspieler bei der Weltmeisterschaft. Ne? Das ist schon dann auch beeindruckend gewesen. Also deswegen, wir haben wirklich viele gute, auch wirklich viele gute deutsche Talente. Also wenn ich jetzt auch in dem Jahr Linus Weber sehe, den keiner auf dem Schirm hatte, wo ich dachte, so krass, seinen Schritt nach Italien habe ich so ein bisschen kritisch beäugt, weil ich auch dachte, das war viel zu früh. Und dann kommt er jetzt aber hier in die Liga und präsentiert sich hier und denkt so, alles klar, nächstes Jahr bist du bitte hoffentlich wieder weg, sage ich, weil der ist wirklich so gut und der kann auch so viel besser werden. Also das sind halt... Ja, es ist halt wirklich viel Material da, viel Potenzial da. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Jungs was mir auch so ein bisschen fehlt, sage ich auch immer, sind so die Leute, du brauchst halt auch Trainer und Leute um dich rum, die so doll an dich glauben und dich auch ein bisschen schubsen. Ne? Also du kannst nicht erwarten, dass ein 20-Jähriger sagt, ich verstehe alles und ich treffe die richtigen Entscheidungen. Das ist halt heutzutage mit diesen Spielervermittlern und es reden so viele auf dich ein und alle denken so ein bisschen an ihr eigenes Wohl. Mir fehlen so ein bisschen die Leute, die halt wirklich sagen so, also wenn ein Trainer zu dir sagt, du trainierst bei ihm und der sagt, ey, du musst weg, du musst ins Ausland, dann ist das was, wo ich sage, der schneidet sich damit ins eigene Fleisch. Ne? Der verletzt mehr oder weniger sein eigenes Team damit. Aber das ist was, wo ich sage, das ist halt, sowas glaubt man ihm einfach. Ne? Also wenn das einer macht, dann weißt du, okay, der glaubt an dich und dann machst du es vielleicht auch eher, als wenn du alle hast, die sagen, mach mal das, aber lieber nicht. Also es fehlen mir so ein bisschen die Leute, die halt auch diese Visionäre, die sagen so, ich sehe das in dir, du kannst es schaffen, mach es, Punkt, aus.
Es ist auch ein schmaler Grat, auf dem man wandert wahrscheinlich. Gibt es vielleicht auch einen Spieler, der sich so entwickelt hat, wie du es gar nicht erwartet hättest, also der dir vielleicht begegnet ist, das größte Talent vielleicht, was du jemals gesehen hast, wobei du auch gesagt hast, Talent ist sowieso schwierig zu definieren, weil man das eh braucht, oder andersrum einer, wo du gedacht hattest, okay, der könnte ein guter Spieler vielleicht in der Bundesliga werden, der jetzt eine Weltklasse-Karriere hingelegt hat, also wo man was ganz Unerwartetes vielleicht gesehen hat.
Naja, das ist wieder da ist ja Lukas Kamper schon ganz gut mit drin, also da hätte ich nicht mehr gedacht, dass es so eine krasse Karriere wird. Aber der hat sich da echt durchgeboxt. Dann guck dir Christian Fromm an. Also der hat jahrelang in der Bundesliga gehockt und teilweise auf der Bank gesessen und dann wieder ein bisschen gespielt. Und wo man auch so dachte, so naja, irgendwie, er ist ein tierisches Talent. Den kenne ich, glaube ich, seit er 13 ist. Und habe mit dem schon Weihnachtsturnier gespielt, weil wir den gleichen Jugendtrainer damals hatten. Und war immer ein Riesentalent und hat aber irgendwie auch nie so richtig... Das weiß ich auch nicht, den Fokus gesetzt gehabt auf das Richtige und dann wechselt er ins Ausland und auf einmal wird der Schalter umgelegt und auf einmal ist er top. Also ich glaube, das ist ja das, was ich meine, dass man halt bei vielen sieht, in der Bundesliga spielen sie irgendwie so mit oder ein bisschen oh, mal hier, mal da und der richtige Schalter wird dann manchmal erst umgelegt, wenn man diesen Schritt sich traut, ins Ausland zu gehen vielleicht. Das ist halt, und da gibt es wirklich viele Beispiele, wo ich sage, du, wäre ich in der Bundesliga geblieben, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch einfach ein guter Bundesligaspieler, aber ich hätte mich niemals so entwickeln können, das geht gar nicht. Also du brauchst diese Einflüsse von außen, andere Traditionen, andere Spielweisen, andere Länder, andere Sitten, sagt man ja nicht umsonst. Das bildet deinen Charakter, das bildet dich als Menschen, als Sportler und das gehört einfach dazu. Und wenn du immer, wenn ich jetzt 20 Jahre in Düren spiele, dann weiß ich halt, wie Düren funktioniert und ich weiß, wie ich in der Bundesliga spiele, aber das war's dann auch. Ne? Also das ist halt relativ klein gehalten und der Kosmos. Und ich denke ich, ja, einfach raus und es gibt halt auch immer Spieler, die dann vielleicht sagen, okay, es ist nichts für mich. Aber ich denke immer, probieren sollte man es auf jeden Fall.
Und einer, der dann auch als Trainer gesagt hat, du hast es ja schon erwähnt, geht ins Ausland, entwickelt euch da und auch das zu dir gesagt hat, war ja Stelian Mokulescu. Wir haben jetzt die Spieler so ein bisschen abgearbeitet. War Stelian Mokulescu nicht nur eine prägende Figur für dich, sondern vielleicht auch der größte Trainer, mit dem du jemals zusammengearbeitet hast?
Ja, würde ich schon sagen. Also erstmal war es der Trainer, mit dem ich am längsten zusammengearbeitet habe. Und dann war es halt auch genau die Zeit, die für mich halt auch prägend war. Ne? Der hat mich genommen, da war ich so 17, 18. Und da machst du halt, da entscheidet sich halt alles. Da entscheidet sich, wirst du jetzt Volleyballer oder wirst du Profi? Also das ist halt noch ein Unterschied. Also erste Ligaspieler ist auch nicht immer gleich Profi-Volleyballer. Ne? Profi heißt für mich, du lebst halt nur dafür. Du machst halt nur das. Ohne Fallschirm, sag ich mal. Ne? Also du springst halt ab und hoffst einfach zu fliegen und wenn du halt blöde landest, dann ist es halt vorbei. Das kann halt jeden Tag passieren. Und das ist das Risiko, was jeder Profisportler sowieso mit sich trägt. Und er war derjenige, der gesagt hat, Junge, zieh's durch. Du kommst da ganz oben an, du schaffst es. Ne? Also mein Ziel war es sowieso, ich wollte unbedingt immer in Italien spielen. Das habe ich schon mit 16 gesagt, als ich bei VCO gespielt habe. Da habe ich einen ganz schön auf den Deckel bekommen, weil ich gesagt habe, ich will gerne in Italien spielen und Millionär werden. Dann hat sich der Präsident im Gegenartikel gleich relativ doll auf mich gestürzt, dass ich doch mal die Klappe halten soll und lieber erstmal Bundesliga spielen soll. Aber ja, die Träume waren schon immer groß und Stelo war immer einer, der, wie gesagt, er hat viel in mir gesehen und hat mich halt auch viel gepusht und hat mich halt auch, sagen wir mal so, nicht nur an die Hand genommen, sondern hat mich auch durch die Halle gescheucht, weil er halt wusste, dass ich vielleicht ab und zu mal einen Tritt brauchte. Und das war so der den größten Beitrag gegeben hat, dass es alles so ins Rollen gekommen ist. Und das, ja, würde ich sagen, das war mein wichtigster Trainer in der Hinsicht.
Ich weiß nicht, ob das man nicht fragen darf oder ich verpack's vielleicht ein bisschen anders. Du hast gesagt, Träume, Millionär und Italien. Konntest du hinter beides ein Häkchen machen oder muss man da leider mit Volleyball Abstriche machen?
Ja, Italien hat geklappt. Bin ich froh drüber. Nee, also es geht mir ganz gut. Ne? Also sagen wir mal so, das ist gerade so diese Auslandsauftritte in Russland und Griechenland, Polen. Das ist, also man kann als Volleyballer schon ganz gut Geld verdienen oder konnte man auf jeden Fall. Dass man jetzt nicht unbedingt nach seiner Karriere direkt sagen muss, ich fange jetzt lieber schnell an zu arbeiten, sonst verhungere ich oder so. Man muss sich halt, wie gesagt, man kann halt nicht leben wie Krösus. Das kann kein Volleyballer. Ich glaube, sonst bist du ganz schnell wieder da, wo du nicht hin willst. Also man muss schon ein bisschen drüber nachdenken, aber ich kann mich auf keinen Fall beschweren.
Das wollten wir hören. Eine Sache, wo man viel Geld verdienen kann, ist Tennis. Und wir haben auf deinen Social-Media-Kanälen gesehen, dass Tennis auch eine Leidenschaft von dir ist. Da erstmal vorab die Frage, Sandplatzgott oder Rasenkönig, Federer oder Nadal?
Also ich bin, Untergrund ist mir egal, ich bin auf allen top, sag ich. Ne?
Sehr gut.
Und bin auf jeden Fall eher Federer, weil der das mit einer schönen Leichtigkeit spielt. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin nicht so der Hin- und Her-Rennen und Kraftvolle, sondern ich finde es schön, wenn also mit ein bisschen Technik und ein bisschen Leichtigkeit das funktioniert. Ja, und das ist eine Leidenschaft, die ich spät entdeckt habe, muss ich sagen. Also das kann man auch so, zu der Zeit, wo ich dann dachte, so jetzt wird es mal langsam Zeit aufzuhören, dachte ich, habe ich mir schon ein paar neue Hobbys gesucht. Und Tennis ist ganz weit oben dabei.
Dann hoffen wir, also, dass du dich da aber dann bitte nicht verletzt, wenn die Tennisplätze dann hoffentlich demnächst aufmachen. Also.
Das ist eigentlich Standard, ne?
Ja.
25 Jahre Volleyball, nichts passiert, einmal Tenniskreuzbandriss, zack, tschüss.
Dreimal auf Holz geklopft.
Ich habe jetzt ein schönes Bild in meinem Kopf, der filigrane Tennisspieler Björn André, da freue ich mich.
Ja, genau. Ja, schön mit Stirnband, weißt du?
Sehr gut. Ja, im Stile von, wie hieß noch, Pete Sampras.
Genau.
Sehr gut.
Nee,
Björn, also... Ich will es gar nicht unbedingt abbrechen, aber das war echt mega spannend, total cool, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Ich glaube, wir hätten noch ewig Fragen, aber Daniel sagt mir schon wieder hier.
Die Hörer steigen uns so aufs Dach mit 50 Minuten und dann schnacken wir noch ein bisschen drumrum. Also ich glaube, das längste Interview, was wir bisher hatten, und wir haben beileibe nicht alle Fragen gestellt, die wir hatten, war sehr kurzweilig.
Die rasten völlig aus, die Zuschauer. Oh mein Gott, ey. Nein, alles klar. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das freut uns.
Super.
Habt einen schönen Tag, ihr Lieben.
Danke, ebenfalls.
Danke und viel Erfolg in den Playoffs weiterhin. Und dann sehen wir uns vielleicht ja auch vor dem einen oder anderen Sport1-Mikro wieder.
Genau, so machen wir es.
Bis dann.
Denn.
Vielen Dank.
Tschüss.
Wir haben mal kurz durchgeatmet, Daniel.
Ja. War einiges drin in dem Gespräch. Ich bin ja auch wirklich der Nerd unter den Nerds in Anführungsstrichen. Mir macht das so viel Spaß, dann einfach auch ins Philosophieren so ein bisschen abzugleiten. Und ich kann auch sagen, wir haben jetzt nicht direkt aufgelegt, nachdem das Interview fertig war, sondern auch noch ein bisschen weiter philosophiert über Volleyball in Deutschland. Großartiges Gespräch, wie ich finde.
Ja, hat echt mega Spaß gemacht, aber was jetzt nicht zu kurz kommen soll, aber wir natürlich jetzt doch vielleicht ein bisschen einkürzen müssen, weil das Interview schon so lange war. Wir wollen natürlich auch über die Playoffs sprechen. Erstmal vorab natürlich der Hinweis, die Playoffs finden auch auf Sport1 statt. So wenig das sogar richtig im Programm lang gesehen haben, können wir sogar sagen, alle Finalspiele werden im TV abgebildet. Ich glaube, das ist auch für uns als Volleyball-Fans und für euch da draußen, die auch mitfiebern, hoffentlich dann eine gute Nachricht. Und viele von euch haben die Zeit und Lust, da auch dann mal reinzuschauen. Wir starten mit den Playoffs, Halbfinals bei den Männern. Habe ich ja eben im Interview schon gesagt, Dürn gegen Berlin, da das Spiel 1, das gibt es dann am Samstag ab 15:55. So, und wenn wir ja schon mal gerade bei den Männern waren, finde ich, machen wir da auch einmal kurz das Roundup.
Sehr gerne.
Es sei ja einiges drin. Friedrichshafen verliert überraschend ein Spiel.
Ja.
Herrsching als sozusagen besser gesetztes Team geht raus und das war ein richtiges Drama.
Das war Wahnsinn. Ne?
Und Berlin und Düren machen das super souverän. Also ich weiß nicht, was hat dich mehr überrascht, dass Friedrichshafen zittern muss oder dass Lüneburg das so klar macht in zwei Spielen?
Also Friedrichshafen hat mich natürlich mehr überrascht gegen Bühl. Ich muss auch sagen, ich hätte beinahe dieses Interview, was wir hatten, komplett konterkariert, weil ich kurz nach dem Spiel dann Kontakt hatte mit Stefan Thiel und meinte, wenn ihr jetzt Friedrichshafen wirklich raushaut, dann verspreche ich dir, kommst du am Mittwoch in Volley Talk. Hätten wir Björn André wieder ausladen müssen. Ich weiß nicht, was er dazu gesagt hätte. Und dann
ich weiß nicht, was ich dazu gesagt hätte.
Es war ohne Absprache, muss man dazu sagen. Es war ja schon kurios im ersten Spiel. Also da ging es dann in den Tiebreak, Düren mit einer wirklich guten Leistung, Friedrichshafen. Bühl, genau, ich bin noch zu sehr im Interview. Bühl mit einer richtig guten Leistung, Friedrichshafen nicht am Leistungsmaximum, um es mal so zu formulieren. Und im Tiebreak sind sie ja zwei vorne, glaube ich, Friedrichshafen oder drei. Und Linus Weber tritt einfach dreimal in Serie über bei seinem Angriff von der Eins. Und schenkt dann so gesehen Ausgleich und ich glaube sogar Break vor Richtung Bühl. Und dann zieht Bühl das halt, hat drei Matchbälle, hat bei zwei dann mal richtig schwitzen. Dann muss Ringseis einmal wieder für Ruhe sorgen und dann machen sie den letzten. Gallas mit einer unfassbaren Leistung auf Diagonal, richtig gut gespielt. Auch Zuspiel von Stefan hat mir sehr, sehr gut gefallen in dem Spiel. Flo Ringseis, super Organisation, also da hat alles gepasst. Und dann hat Friedrichshafen es halt zu Hause mit der Qualität, die sie haben, mit der Routine, die sie über die Jungs wie Marischal, Vincic etc. haben, gerissen, obwohl Bühl da auch trotzdem gut gespielt hat, aber Friedrichshafen hat da halt eben ein, zwei Gänge hochgeschaltet und dann hat das auch gepasst. Und Lüneburg gegen Herrsching, wirklich ein Drama, ja zweimal ein Drama in fünf Akten und das war, also Lüneburg ja so ein bisschen, ich habe mich immer ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich weiß, dass wir viele, viele Hörer da oben auch bei Lüneburg sowohl im Mannschaftskreis als auch im Fankreis der Lüneburger haben und man möchte irgendwie gerne dann auch mehr diesem Team gerecht werden und ich bin froh, dass es jetzt nochmal so einen richtig schönen Aufhänger gibt, weil sie eine unspektakuläre, vermeintlich von außen betrachtete, reguläre Saison gespielt haben, aber ja auch nur kurz hinter Herrsching letztendlich eingelaufen sind. Und
aber man muss auch sagen, dank ihres Endspurts, das muss man natürlich sagen, definitiv. Also Anfang der Saison, weiß ich noch, wo wir da gesagt haben, wo steht denn Lüneburg auf einmal da so weit unten, was ja zu Beginn der Saison, jeder dachte so, die gehören auf jeden Fall wieder unter die Top 4.
Genau, dann Thema Zuspiel war ja auch noch so ein Ding. Leon Dervisay, der dann gegangen wurde.
Hat nicht gepasst.
Es hat nicht gepasst und man hat sich dann getrennt. Dann kam Rees van Solkema wieder zurück, der ja damals dabei war, als man den Finaleinzug ins Pokalfinale klargemacht hat. 2018 müsste es gewesen sein. 2019, stimmt gar nicht, 2019 war es. Also, und dann hat man, finde ich, in den Spielen gegen Herrsching gesehen, wie wichtig eine gute Mitte ist. Und ich bin so ein Freund davon, immer wieder auch die Wichtigkeit von Mittelblockern und Mittelblockerinnen hervorzuheben, weil ohne funktioniert es einfach nicht. Die sind essentiell für das in der Volleyball-Bundesliga ja so wichtige Blockfeldabwehrspiel, weil die Volleyball-Bundesliga eine ist, die lebt davon. Jeder Trainer, mit dem ich vor Spielen telefoniere, sagt, wir müssen gut aufschlagen, damit wir unsere Blockfeldabwehr aufziehen können. Jeder, egal welche Mannschaft.
Björn André, was ist der Schlüssel gegen Berlin?
Es ist also natürlich, es ist auch kein Volleyball-Bundesliga-spezifisches Ding, es ist auch ein Volleyball-spezifisches Ding. Und da hat der Mittelblocker so eine essentielle Verantwortung, A, schnell zu sein, B, das Spiel lesen zu können und C, auch eine Waffe im Angriff wiederum zu sein. Und mit Michael Schlien und Flo Krage, die beiden haben richtig gut gespielt in beiden Spielen. Flo Krage zu Recht auch MVP geworden, dann im zweiten Spiel in Herrsching. Und das hat dann auch so ein bisschen den Unterschied gemacht. Herrsching hatte nicht den besten Tag. Juri Manta auf Außen nicht in der Topform. Jalen Penrose unfassbar gespielt, haut dann den letzten Ball unglücklich in den Block, auch bitter. Tim Peter hat auch nicht seinen besten Tag erwischt, dann muss Jonas Kaminski, der variabel dort einsetzbar ist, aber eigentlich als Diagonal unterwegs ist, muss dann rein. Es hat nicht so gepasst bei Herrsching, wie sie es sich vorgestellt haben, aber Riesenkompliment auch nach Lüneburg. Und es kann sein, dass wir in Lüneburg tatsächlich Halbfinale spielen, sie an der CU Arena meines Wissens.
Du meldest dich schon? Ja, ich will ganz kurz eine Sache, die du gerade angesprochen hast, kurz einwerfen, weil mir das so aus dem Interview mit Tobi Krick hängen geblieben ist, als es um die Ausländerregelung ging. Und er so meinte, ja, für Mittelblocker wie mich ist das halt so schwierig. Und deswegen, das Pokalfinale hat es auch gezeigt, da wurden zwei Mittelblocker auch MVPs. Und ich finde es jetzt gerade so schön, dass es halt nochmal rauskommt, weil das ist wirklich sowas, was mir hängen geblieben ist. Das sieht immer spektakulär aus, wenn Mittelblocker angreifen und Blocks sowieso. Also ich finde es wirklich schön, dass du das nochmal rausgehoben hast, dass wir teilweise das zu wenig würdigen, wie wichtig sie auch so für die Umsetzung sind, einfach für den Überraschungsmoment auch zu sorgen. Weil wer hat denn in dem Spiel, gut, der Zuspieler, wenn er ihn dahin spielt, aber meistens dann die Punkte durch die Mittelblocker. Und deswegen, das wollte ich noch ganz kurz einwerfen.
Ja, und super wichtig auch mit ihren Aufwegen. Wenn sie den Ball nicht bekommen, müssen sie ja trotzdem den Gegner
wiederum mich immer verwirrt. Ja. Hat in meiner kleinen Rheinhessen-Liga hat mich das schon verwirrt, weil ich so dachte, wo läuft die hin? Wo läuft die hin? Muss ich jetzt mitlaufen?
Genau, da muss man immer aufpassen. Also deshalb, also total wichtige Rolle. Ich kann natürlich verstehen, ein guter Außendiagonal, die sind natürlich, die tragen mehr Spiellast im Endeffekt und deshalb bekommen sie dann bei dieser Ausländerregelung den Vorzug, aber Mittelblocker nicht zu unterschätzen, wie wichtig die sind. Und ohne dass Stefan Hübner hat gesagt, das ist eigentlich für mich kein Fokus mit den Mittelblockern, aber von außen betrachtet, vielleicht auch ohne das Hintergrundwissen, könnte man schon denken, man merkt schon, dass da ein Mittelblocker am Ruder ist bei der SVG. Und freut mich sehr für die Lüneburger, generell eine super sympathische Mannschaft, auch ein Richie P. Müller auf Diagonal, das ist einfach ein Typ. Das, also wir hatten es ja auch mit Typen immer wieder beim Volleyball, dass wir da mehr von haben wollen. Richie P. Müller, das ist einer.
Kommt auf die Liste.
Kommt auf die Liste, definitiv. Und ja, ich freue mich, sympathische, ich hätte es beiden total gegönnt, weil wir auch gesagt haben, Herrsching eigentlich so ein bisschen auch, haben wir gesagt, die Gewinner haben jetzt ganz unglücklich, sind sie im BVV-Pokal-Halbfinale raus.
Pokal-Halbfinale jetzt.
Ganz bitter Viertelfinale, groß aufgefahren noch. Clemens Wickler war in der Halle als Co-Kommentator, also haben alles versucht und ist jetzt auch eine bittere Geschichte für die.
Was ich mich noch gefragt hatte, ich habe so nebenbei geguckt zweimal ist es mir aufgefallen, beim ersten Spiel und beim zweiten Spiel auch, so viel Aufregung. Ferdl Tille, ich weiß nicht, weißt du, was da war? Also mir ist das irgendwie nur so, dieser wütende Ferdi, der am Netz zieht. Das ist so mir also als Bild im Kopf geblieben irgendwie. War das Verzweiflung über die eigene Leistung, über das Ausscheiden? Also ist da wirklich was vorgefallen? Hast du das irgendwie stärker verfolgt? Das war einfach nur so, ich habe, wie gesagt, das nur so im Augenwinkel gesagt, puh. Was macht er da?
Ja, also im zweiten Spiel war es auf jeden Fall, war man nicht ganz happy mit der Schiedsrichterleistung. Ferdi Tille ist ja generell einer, der immer wieder gut ist für eine gelbe Karte, der immer wieder auch Emotionen aufs Feld bringt. Und das hat Max Hauser auch in der SZ, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber hat es auch sinngemäß so gesagt zumindest. Der Ferdl, der versucht natürlich noch so ein bisschen zu kompensieren, was aktuell nicht möglich ist, was aktuell ohne Zuschauer passiert, diese Emotionen so ein bisschen reinzubringen und hat dann auch gesagt, da war er im zweiten Spiel ein bisschen drüber. Dementsprechend kann ich schwierig was zu sagen.
Alles
aber,
gut,
aber,
es ist, wie gesagt, ich konnte es mir
Charakter
auch nicht erklären und war halt, wie gesagt, so.
Hat's kanalisiert, ja.
Das war halt, wie gesagt, nur so sinnbildlich für mich am Ende gewesen, wo ich so dachte, ja, zweimal so knapp gewesen, an sich denkt man ja mit die bessere Ausgangslage, aber ja, es war halt einfach 2x5 Sätze, kann alles passieren.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch nach Lüneburg. Und du wolltest jetzt noch was sagen zu der Halle in Lüneburg.
Genau, ich schau mal, also wir bekommen immer wieder auch Infos, deshalb habe ich es auch erwähnt, es tut mir so leid für die lieben Hörer aus Lüneburg, dass wir da so wenig drüber sprechen, aber wir bekommen immer wieder Infos auch in Sachen Arena. Und es ist jetzt wohl so, also erstmal sind die Kosten natürlich in die Höhe geschnellt bei der Arena, beläuft sich jetzt wahrscheinlich auf um die 22,05 Millionen ohne Steuern für den Bau der Arena, das ist schon einiges. Es sieht aber wohl so aus, als wenn am 27. August die Eröffnungsveranstaltung der Arena mit einem Volleyball-Event kommt. Möglicherweise dann Länderspiel in der Zeit, wer weiß, was dann alles möglich ist. Hieße aber auch
27. August?
27. August, ja.
Da sind EMs schon.
Da sind EMs schon, ja. Dann, puh, dann wird es wahrscheinlich kein Länderspiel.
Glaube ich, wenn ich mal so meinen Kalender in meinem Kopf durchgehe.
Sehr gut. Dann auf jeden Fall soll da eine Eröffnung stattfinden. Hieße, dass wir jetzt im Viertelfinale das 3-2, dass das ein würdiger Abschluss der Zeit der Gellersenhalle in der Volleyball-Bundesliga war. Halbfinale wird dann wohl in der CU-Arena gespielt, laut den Statuten der Volleyball-Bundesliga zumindest. Vielleicht war es das mit der altehrwürdigen Gellersen-Hölle. So wollte ich es eigentlich sagen. Auch eine interessante Neuigkeit, wie ich finde.
So, damit können wir eigentlich... Ah nein, ich will dich wieder festnageln.
Ja, gerne.
Düren oder Berlin?
Berlin.
Friedrichshafen oder Lüneburg?
Friedrichshafen. Es kommt immer aufs Gleiche bei raus am Ende. Es ist ein bisschen bitter aus Spannungssicht, aber am Ende ist es der Klassiker und ich...
Glaubst du, eine Serie geht über die komplette Distanz?
Boah. Ja, okay. Ja, kann ich mir schon vorstellen, weil beide Teams nicht besonders von Konstanz gezeichnet waren und beide ihre großen Ausreißer nach oben, aber auch nach unten hatten. Und kann ich mir schon vorstellen, dass es über die volle Distanz geht. Fände ich auch cool. 5 Spiele im Free in der Finalserie.
Aber also jetzt erstmal geht es ja über 3.
Genau, ja genau. Also so. Halbfinale über 3.
Und dann schauen wir mal, wer da steht. Da schauen wir dann... hoffentlich in der nächsten Folge drauf. Frauenplayoffs. Die starten auf Aufnahmetag Mittwoch, heute Abend. Mhm. Das heißt, alle
Tipps, die wir jetzt abgeben, sind schon wieder egal.
Das lassen wir auch lieber. Ich will es anders aufziehen. Jetzt hatten wir es ja so, 5-4 bei den Männern. Glaubst du, bei den Frauen gibt es eine Überraschung und einer von den schlechter gesetzten Teams kann sich tatsächlich durchsetzen? Oder sind es unsere Big Four, von denen wir ja auch gerne sprechen, die am Ende ins Halbfinale einziehen?
Ich glaube, es sind die Big Four am Ende. Also ich sehe sie vorne und ich sehe auch nicht in einer Serie das Upset-Potenzial für Potsdam, die potenziell noch am meisten gefährdet sind, als Vierter, die gegen den Fünften antreten, gegen Vilsbiburg.
Ja.
Weil sie dafür zu stark sind. Lehn
dich da jetzt nicht so aus dem Fenster, das zeigen wir heute Abend auf Sport.
Es ist mir egal, ich lehne mich trotzdem, selbst wenn sie heute verlieren sollten, weil dafür sind sie zu gut. Und dementsprechend glaube ich, dass wir Schwerin, Stuttgart, Dresden und Potsdam dann im Halbfinale sehen und dann gibt es richtig Karamba.
Ja, also vor allem, es ist ja alles möglich. Entschuldigung, wir schauen hier auf einmal Stuttgart, Dresden, glatt 3-0.
Ja.
Dann schauen wir Schwerin, Dresden, glatt 3-0. Das sind so Dinger, wo du dir dann so denkst, so,
Ja, wilde Ergebnisse.
Was ist hier los?
Ja, also Konstanz ist auch da ein Fremdwort so ein bisschen aktuell.
Deswegen, es wird, glaube ich, super spannend in den Serien, die jetzt anstehen. Zu weit lehnen wir uns nicht aus dem Fenster, weil wir können nur verlieren.
Definitiv.
Das hier alles aufgezeichnet, habe ich gehört.
Macht ja auch nichts.
So, und damit würde ich sagen, beschließen wir unsere aktuelle Folge.
Ja.
Wir danken Björn André für ein XXXXL-Interview.
Genau so ist es.
Aber ja, ich glaube, es hat euch auch viele Einblicke gebracht in das Volleyballerleben von Björn André.
Mhm.
Auch wenn er seinen Kontostand uns nicht verraten wollte. Finde ich immer noch
schade, das ist ein Skandal. Vielleicht schickt er noch einen Screenshot.
Daniel, ich danke dir für diese Folge.
Gerne, hat großen Spaß gemacht.
Wir freuen uns jetzt auf die Playoffs und ich hoffe, dass du einfach nicht richtig liegst mit deinen Tipps, dann fühle ich mich gut.
Ja, alles klar, dann dieser Hoffnung entziehe ich mich und Einfluss kann ich nicht drauf nehmen, aber ich bin ja ein bisschen arrogant und überheblich, sagt man mir nach, deshalb ich bin mir
ja,
sehr sicher.
Ja, total sympathischer Typ kann ich da drauf sein.
Ich bin mir sehr sicher, dass ich richtig liege. So, nochmal also, richtig unsympathisch gemacht zum Ende, so ist es richtig.
Vielen Dank euch, Ihnen allen fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge des Volley Talks. Ciao.
Bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.